WDR 2 Sonntagsfragen mit Gisela Steinhauer.
Und mit dem Arzt Walter von Laak über den Nahtod. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Frau Steinhauer.
WDR 2.
Zu den Kernfragen aller Mythen, Religionen und Philosophien gehört die Frage, wie ist der Übergang vom Leben zum Tod? Gibt es was, worauf wir uns freuen können? Können sich die zurückgelassenen Verwandten und Freunde damit trösten, dass es den Verstorbenen gut geht, möglicherweise sogar besser? Für den Schulmediziner Walter von Laak ist die Frage inzwischen beantwortet, denn er glaubt, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, sondern dass da noch was kommt. Haben Sie eine Vorstellung davon, was das sein könnte?
Diese Vorstellung habe ich nicht, jedenfalls nicht konkret, im Gegensatz zu vielen anderen, die das immer glauben zu haben. Meine Überzeugung ist aus vielen Gründen, dass es weitergeht. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, der Zwillingsdialog von Henri Nouwen, einem holländischen Theologen und Philosophen, wo sich Zwillinge im Mutterleib unterhalten und eigentlich zu dem Schluss kommen, dass es nirgendwo weitergehen kann und zu keiner Zeit weitergehen kann. Und dann kommen sie irgendwann zur Welt und sie sind völlig überrascht, weil alles anders ist, als sie sich das jemals vorgestellt haben. So ähnlich müssen wir uns das wahrscheinlich auch vorstellen.
Sie haben ja manches Mal selbst an Sterbebetten gesessen und auch die Nahtoderlebnisse vieler Menschen untersucht. Wie können wir uns sowas vorstellen, so eine Nahtoderfahrung?
Eine Nahtoderfahrung ist eine außergewöhnliche Bewusstseinserfahrung, die sehr häufig bei einem nahenden Tod bei solchen Menschen auftritt, aber nicht zwingend immer in Todesnähe auftreten muss. Das heißt, auch schon mal in sehr akuten, heftigen Stresssituationen auftreten kann. Und sie hat unterschiedliche Phasen und Elemente, die, und das ist das Entscheidende, und auch im Unterschied zu Träumen oder Halluzinationen, unabhängig sind vom Bildungsgrad, unabhängig sind von der Kultur, vom Alter, von der Religiosität oder von der Erziehung. Dazu zählen typischerweise die sogenannten Lichttunnelerfahrungen, wo Menschen oftmals eben durch einen dunklen Korridor, manchmal auch mit schrillen Tönen behaftet, dann irgendwann an ein Licht kommen, in diesem Licht dann positive, ich sag's mal ganz allgemein, erstmal sehr positive Gefühle haben, in der Regel jedenfalls Menschen begegnen, die allesamt verstorben sind, oftmals auch ein Lebenspanorama gezeigt bekommen, indem sie aber nicht nur passiver Zuschauer sind, sondern auch aktiver Teilnehmer.
Was heißt Lebenspanorama? Die sehen sich dann nochmal?
Ja, sie sehen sich und sie sehen das, was sie in ihrem Leben getan haben. Sie sehen zumindest die wichtigsten Eckpunkte, manchmal auch sehr für sie an sich unbedeutende Eckpunkte, wo aber trotzdem etwas Entscheidendes passiert sein muss. Und sie sehen sich aber eben nicht nur, sondern sie sind auch nochmal Teilnehmer des Ganzen. Und vor allem, und das hören wir von einigen Nahtoderfahrenen, die solche Elemente durchmachen, sie erfahren auch, was sie anderen mit ihrem Handeln angetan haben. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, die sie dann auch nachher immer wieder zu sehr intensivem Nachdenken bringt.
Geht dieses Nachdenken denn so weit, dass Sie dann auch überlegen, praktisch Buße zu tun? Also kann man sich das wie so eine Art Fegefeuer vorstellen?
Das könnte man dazu sagen. Vielleicht ist es ja auch so, dass das damit besagt würde. Sehen Sie, ich glaube, dass viele Religionen eigentlich zusammengekommen sind, auch zustande gekommen sind, dadurch, dass auch über Nahtoderfahrungen über Generationen berichtet wurde. Mhm. Und viele Menschen, die so Nahtoderfahrungen durchmachen, die verändern auch ganz wichtige Dinge in ihrem Leben später. Und diese Menschen, die diese Nahtoderfahrung haben, die haben eben etwas sehr Positives davon. Und das Schönste und Wichtigste eigentlich, was sie davon haben, und das unisono, ist, sie verlieren die Angst vor dem Tod.
WDR 2.
Mit den Sonntagsfragen und dem Nahtodexperten Walter von Laak, der eine orthopädische Praxis in Herzogenrath-Kohlscheid leitet und an der Fachhochschule in Aachen Medizintechnik lehrt. Wie und wann kam der Nahtod in Ihr Leben?
Der Nahtod kam relativ spät in mein Leben. Vor 37 Jahren hat mich mein Vater bei einer Gelegenheit gefragt, ob ich glaube, dass es nach dem Tod weiterginge. Und ich habe klipp und klar gesagt, nein. Dann hat es im Laufe des Lebens aber auch Ereignisse gegeben, die mich mehr oder weniger dazu gezwungen haben, auch mal über den Tod nachzudenken. Und dann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass eigentlich das Überleben des Todes komplett im Widerspruch steht zu dem, was naturwissenschaftliche Erkenntnis ist. Danach ist der Tod sicherlich das definitive Ende. Und ich habe mich dann gefragt, und das stand allem voran, haben die Naturwissenschaften mit dieser doch sehr krassen und einseitigen Einschätzung der Situation recht? Die naturwissenschaftlichen Kollegen leben eigentlich weniger von den tatsächlichen Erkenntnissen und Ergebnissen und Beobachtungen und Messungen, die sie machen, sondern vielmehr von den vielen Interpretationen, die sie machen. Und diese Interpretationen, die sind teilweise auch relativ einseitig und sie könnten auch anders sein, wenn man nur mal versucht, ein wenig, ich sag mal, über den Horizont zu blicken.
Aber wenn man über den Horizont blickt, welche wissenschaftlichen und welche belegbaren Erklärungen gibt es dann für Nahtoderlebnisse?
Nahtoderlebnisse alleine können keinerlei Beweis dafür darstellen, dass der Tod überlebt wird, sondern Nahtoderfahrungen sind in meinen Augen ein Mosaikstein in einem großen Bild, was notwendig ist, zu beackern, um zu dem Schluss und für mich längst zu dieser persönlichen Überzeugung zu kommen, und ich gehöre wirklich nicht zu den Esoterikern, sondern stehe mit beiden Beinen auf den Füßen, zu der Überzeugung zu kommen, dass der Tod tatsächlich eben nicht das Ende ist. Aber die Nahtoderfahrungen alleine stellen für mich auch heute für sich genommen längst keinen Beweis dar. Sie sind aber, wie ich meine, doch ein sehr deutlicher Hinweis unter der Voraussetzung, dass wir die Nahtoderfahrung auch sehr subtil untersuchen und nicht nur ganz allgemein.
Dann lassen Sie uns das mal noch so subtil untersuchen, dass wir wirklich auch noch mal auf die Wissenschaft gucken. Also Sauerstoffmangel im Gehirn ist doch eine Voraussetzung dafür, dass man dem Tode schon ziemlich nahe ist, richtig?
Nicht unbedingt. Wenn Sie zum Beispiel operiert werden und einen Herzstillstand erleben, dann ist der Sauerstoffmangel nicht unbedingt vorgegeben. Es sind mehrere Elemente. Sauerstoffmangel ist ja immer eins dieser Gegenargumente. Dann die Halluzination ist eins dieser Gegenargumente. Und natürlich auch
der Traum.
Nein, die Drogen. Der Traum ist das, was sich sozusagen wie eine Halluzination gibt. Aber ein Traum ist immer etwas Individuelles. Zwei verschiedene Menschen träumen immer etwas Unterschiedliches. Bei der Nahtoderfahrung haben sie aber dieselben Elemente. Und das unterscheidet die Nahtoderfahrung ganz deutlich von einem Traum.
WDR 2.
Bevor sich der Arzt Walter van Laak, der heute mein Gast ist, in dem wir der zwei Sonntagsfragen mit dem Nahtod beschäftigte, hatte er, das weiß ich jetzt gar nicht genau, eine oder mehrfach Begegnungen mit Verstorbenen. Wen haben Sie getroffen?
Ich hatte einmal die Begegnung mit meinem verstorbenen Vater. Das ist richtig. Das war im Jahr 1996. Vorher hatte ich sehr wohl auch Bewusstseinsphänomene, die auf, ich behaupte das jetzt einfach mal so, auf das Einwirken von Verstorbenen, weil es ganz gezielt war, auf das Einwirken von Verstorbenen wahrscheinlich mit beruhen. Das ist richtig. Das hatte ich auch vorher schon.
Was denn zum Beispiel?
Als ich 13 Jahre alt war zum Beispiel, wurde ich durch heftiges Klingeln geweckt. Ich wohnte natürlich bei meinen Eltern. Und meine Mutter kam zu dem Zeitpunkt auf mich zu. Mein Vater lief zur Tür und offensichtlich auch die Treppe runter. Wir wohnten im ersten Obergeschoss. Und in dem Moment ging ich auf meine Mutter zu, die mich in den Arm nahm und sagte meiner Mutter, der Onkel Alfred ist tot. Das war der jüngere Bruder meines Vaters. Und genauso war es in dem Moment. Das ist etwas, was ich zum Beispiel erfahren hatte, ohne es zu dem Zeitpunkt gewusst haben zu können. Warum auch immer, wie auch immer, weiß ich nicht. Aber das sind solche Punkte, die ich im Laufe des Lebens halt ab und zu schon mal hatte.
Und wie war das, den Vater zu treffen, nachdem er gestorben ist?
Das war äußerst bewegend. Es war eine für mich absolut reale Begegnung mit ihm. Wir haben uns umarmt. Ich habe alles gespürt, so wie es zu Lebzeiten auch war. Und es dauerte nicht sehr lange. Wir haben uns auch nicht, ich sag mal, unterhalten, nicht kommuniziert. Wir hatten uns einfach in den Armen gelegen bei dieser Gelegenheit. Und das war es, aber es war eben für mich völlig real.
Also Sie sind wach gewesen?
Ich war wach gewesen in dem Moment, ja. Es war in der Nacht, aber ich war wach gewesen. Ich bin auch in dem Fall durch einen, nicht Korridor, sondern durch einen Tunnel spiralförmig mit rasender Geschwindigkeit geflogen. Und ich kam plötzlich an und kam auf einer Anhöhe an. Und diese Anhöhe war ein riesengroßer Platz. Und auf diesem riesengroßen Platz standen einige Kapellen. Und flugs war ich auch Anführer einer solchen Kapelle mit Tamburstab, ein Tambourmajor. Ja, es ist so, völlig in Weiß gekleidet. Und bevor ich da was machen wollte oder losmarschieren wollte, sah ich rechts von mir in der Ecke meinen Vater stehen, ebenfalls weiß gekleidet. Er rührte sich überhaupt nicht. Er stand nur da und lächelte. Und ich bin auf ihn zu. Wir haben uns eben umarmt, wie ich das eben schon sagte. Uns liefen beiden die Tränen. Und als die Situation dann kurz später augenblicklich vorbei war, liefen mir meine Tränen immer noch.
Und es kann nicht daran liegen, dass sie einfach über eine phänomenale Einbildungskraft verfügen.
Natürlich kann das sein. Ich kann nicht beweisen, ich kann das Gegenteil in dem Fall nicht beweisen. Selbstverständlich nicht. Aber ich habe eine Reihe von anderen Erlebnissen auch durchgemacht, wo mir jetzt nicht vielleicht so eine Imagination, nennen wir es ruhig so, passiert ist, sondern irgendetwas anderes, was aber mit unmittelbarer Realität zu tun hatte. Zum Beispiel habe ich einen schweren Unfall vorausgeträumt, den anschließend wenige Wochen später in gleicher Weise meine Söhne hatten. Ich habe ihn genauso gesehen. Und es gibt noch viele andere Dinge, die so im Laufe der Zeit passiert sind, sodass ich zumindest da eine Unterscheidung mache. Es war kein Traum.
Zu diesen Dingen gehört, soweit ich weiß, auch eine komplizierte Krankheit, die bei Ihnen festgestellt worden ist. Über die reden Sie nicht so gerne, was ich natürlich respektiere. Aber die Ärzte haben damals die Diagnose gestellt, dass Sie nicht mehr lange zu leben hätten. Warum haben Sie da die Hilfe der Schulmedizin abgelehnt?
Ich studierte damals ja Medizin. Und das Erste, was ich natürlich machte, nachdem ich von dieser Krankheit erfuhr, ist, ich bin in die medizinische Bibliothek und habe mich belesen. Und das, was an Prognose da stand, war eben halt leider niederschmetternd. Es hat nämlich kaum einer oder gar keiner bisher überlebt. Und die durchschnittliche Lebenserwartung lag zwischen einem halben und zwei Jahren. Und das hat dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, dann guckst du, dass du die Zeit, die du noch hast, so verbringst, dass es dir gut geht und du all die Dinge tust, die du möchtest. Mein Motto war damals, solange der Ofen raucht, tust du was. Und dazu gehörte nun mal nicht, mich ins Krankenhaus zu legen und mich irgendwelchen invasiven Therapien zu unterziehen, wie auch einer chemotherapeutischen Behandlung. Das war's.
WDR 2.
Hier sind die Sonntagsfragen auf WDR 2 mit dem Orthopäden Walter van Laak, der als junger Mann die Diagnose bekam, dass er nicht mehr lange leben würde. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe mich einer schulmedizinischen Behandlung entzogen. Und habe mir gedacht, die Zeit, die du noch hast, die lebst du eben so, wie du das gerne möchtest. Und das habe ich auch getan. Und unter anderem bin ich auch gereist und habe die Möglichkeit gehabt, auch innerhalb von 3 Jahren dann wiederholt in den USA tätig sein zu können bei befreundeten Ärzten. Ich habe das auch wahrgenommen und habe auch eine ganze Menge gelernt und habe eins getan, das kann ich ruhig sagen, etwas, was völlig allen ärztlichen Überlegungen, Gedankengängen und Vorschriften widerspricht. Ich habe seit diesem Tag meiner Diagnose jeden Tag mehrere Gramm Vitamin C zu mir genommen. Das tue ich seit 37 Jahren. Mir geht es dabei ausgesprochen gut. Denn ich musste ja auch die nächsten Jahre immer davon ausgehen, dass irgendwann doch vorzeitig Schluss ist.
Was ist da gereift in den USA in diesen 3 Jahren?
Da ist zunächst einmal eine andere Sichtweise gegenüber Krebs und Krebspatienten gereift. Das war auch eine entscheidende Sache, denn zu dem Zeitpunkt, als ich hier studierte, da war man, wenn man eine Krebserkrankung oder eine sonstige schlimme Erkrankung hatte, die in kurzer Zeit zum Tod führen könnte, mehr oder weniger doch abgeschrieben. Das war irgendwie eine ganz andere innere Einstellung, die ich in den USA vorgefunden habe. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ich in einer Familie dort dann lebte als ja Student, wo die Familienmutter auch schon einige Zeit an einer bösartigen Krankheit erkrankt war. Aber die Einstellung zu dieser ganzen Sache und auch die gesamte Lebenseinstellung war eine andere. Sie war offener, sie war auch nicht eben so aufs Ende ausgerichtet. Und das ist etwas, was mir doch sehr gefallen hat. Und was natürlich auf jeden Fall, aber das hat jetzt mit den USA nichts zu tun gehabt, aber was auf jeden Fall bei mir dann hochgekommen ist, ist sich mit der Frage, gibt es nach dem Tod irgendetwas zu beschäftigen? Und das bedeutet in erster Linie Beschäftigung mit Naturwissenschaften und erst später auch mit Nahtoderfahrung.
WDR 2.
In den WDR 2 Sonntagsfragen ist heute Walter van Laak zu Gast, Orthopäde, Professor für Medizintechnik an der Fachhochschule in Aachen, aber auch Nahtodforscher, der in seinem Buch schreibt, der Tod ist ein Horizont und ein Horizont ist nur die Grenze unseres Sehens. Was war der Auslöser für Ihre Wende im Denken und der anschließenden Überzeugung, dass der Tod nur ein Horizont ist, hinter dem es weitergeht?
Ich habe festgestellt, dass der Glaube, der heute sehr weit verbreitet ist und durch die heutigen Naturwissenschaften, wir können ja sagen moderne Aufklärung, uns allen so übermittelt wird, zumindest in der westlichen Welt, nämlich der Glaube, dass der Tod das Ende ist, durch die Ergebnisse der Naturwissenschaften eigentlich gar nicht gedeckt ist. Und sehr häufig stellt man fest, dass es viel, viel mehr Fragen gibt als tatsächlich Antworten. Und wenn man da in die Tiefe geht, und das habe ich getan, und auch gleichzeitig in die Breite geht, das heißt über die Fachgrenzen hinweg, dann kommt man zu so vielen, ich sag's mal, Aha-Erlebnissen, die einfach mir nahegelegt haben, davon auszugehen, dass dieser Glaube, der Tod ist das Ende, nicht einmal naturwissenschaftlich begründet ist, so wie es gemeinhin heute geglaubt wird. Hm.
Sie möchten ja Menschen die Angst vor dem Tod nehmen. Wie?
Unter anderem, indem ich mit diesen Menschen verschiedene solcher Punkte aufgreife, indem ich sie frage, was glaubst du, wie ist die Welt entstanden? Glaubst du, dass es außer dem Gehirn noch etwas gibt, was vielleicht mit diesem Gehirn was macht, was wir Geist nennen könnten? Das sind also Sachen. Ich habe übrigens in Köln vor einigen Wochen mit dem Nobelpreisträger und Hirnforscher Erik Kandel ein kurzes Gespräch gehabt und habe ihm dann erzählt, dass zum Beispiel eines meiner Vortragsthemen lautet, wie kommt der Geist ins Gehirn? Das Ganze lief natürlich auf Englisch ab, weil Erik Kandel vornehmlich Englisch spricht. Auch
als er lebt in New York, ne?
Er lebt in New York. Und er meinte dann nur sehr nett und lachend, mich anlachend, through the back door.
durch die Hintertür.
Durch die Hintertür. Aber genau das sind die Punkte, wo ich die Leute befrage, wo ich von ihnen erstmal Antworten haben möchte. Dann kommen meistens Antworten, die sie so in den Zeitungen lesen oder im Fernsehen schauen. Und in solchen Gesprächen führe ich diese Menschen auch manchmal oder häufig zu einer anderen Sichtweise. Insbesondere dann auch, wenn sie mich darum gebeten haben, mit ihnen dieses Gespräch in solche Richtungen zu führen, zum Beispiel, weil sie selber dem Tod nahe sind und das wissen und auch merken, dass es eben irgendwie zu Ende geht.
Was geben Sie ihnen denn dann mit auf den Weg? Welche Ihrer Sichtweisen?
Ich gebe Ihnen die Sichtweise auf den Weg, dass das, was wir eben hier als Wissen verkauft bekommen, ganz offensichtlich nicht Wissen ist und die Konsequenz aus dem, was ich Ihnen alternativ auch an Erklärungsmöglichkeiten aufzeige, Sie zu einer anderen Sichtweise bringen könnte, die damit verbunden ist, und zwar untrennbar verbunden ist, dass es auch eine andere Realität gibt jenseits von dem, was wir als Materie wahrnehmen. Und damit ist auch dieser Geist nicht dem Tod untergeordnet. Das heißt, anders ausgedrückt, dass wenn Sie dann irgendwann doch sterben, tatsächlich überhaupt nicht sterben, sondern nur Ihr Körper als eben notwendiges Restübel zurückbleibt.
Aber das wäre für mich ja nur dann tröstend, wenn ich weiß, dass danach auch was Schönes kommt. Also von mir aus was Paradiesisches und dass ich es mir nett machen kann. Die ganze Materie ist mir wurscht.
Ja, Frau Steinauer, aber sehen Sie, das wäre mir zu einseitig. Für mich ist es schon ganz interessant, davon ausgehen zu dürfen, dass ich mit all den Attributen, die ich während meines Lebens angesammelt habe, und zwar auf der geistigen Seite, das heißt meiner kompletten Persönlichkeit, meiner kompletten Emotionalität, meinem kompletten Charakter, so wie ich bin, dass ich diesen Tod in dem Moment, wo ich sterbe, überdauere und trotzdem genauso integer, wie ich mich zu dem Zeitpunkt vorher gefühlt habe, weiter existiere.
WDR 2.
Wenn man mitbekommt, wie die Eltern alt und schwach werden und wenn man immer häufiger zu Beerdigungen geht, weil auch schon gleichaltrige Freunde sterben, dann beschäftigt man sich automatisch mit der Frage, dürfen wir denen helfen, die nicht mehr leben möchten? Walter van Laak, was ist Ihre Antwort darauf? Wenn Sie sich so oft mit dem Nahtod schon beschäftigt haben.
Meine Antwort steht da im Gegensatz, leider muss ich sagen, im Gegensatz zu dem, was sogar die Ärzteschaft verabschiedet hat. Ich bin der Meinung, man muss Menschen helfen können und auch dürfen. Man muss sicherlich das sehr genau abgrenzen. Darüber kann man reden, aber die Hilfe muss gegeben sein. Und ich weiß, auch wenn es nie zugegeben wird, von vielen nie zugegeben wird, auch manchmal aus rechtlichen Gründen. Ich weiß, dass diese Hilfe auch sehr viele Kollegen geben in solchen Fällen, auch wenn es nicht unbedingt erlaubt ist. Das, was wir also schon mal als passive Euthanasie bezeichnen, das heißt, dass wir eben nicht aktiv lebensverlängernde Maßnahmen ergreifen, insbesondere dann, wenn die Situation ausweglos ist und offensichtlich der betreffende Patient auch im Vorfeld durch Verfügung zum Beispiel gesagt hat, er möchte es nicht, das sollte man auf jeden Fall beherzigen. Ich persönlich habe leider in der erweiterten Familie kennengelernt, dass das nicht immer beherzigt wird. Ein Onkel von mir zum Beispiel ist 50 Minuten lang reanimiert worden im Alter von 88 Jahren. Obwohl er das nicht wollte und dann trotzdem 4 Wochen später verstorben ist. Das ist für mich untragbar und auch unhaltbar. Und ich gehe auch persönlich einen Schritt weiter. Es muss auch die Situation geben, dass man Menschen beim Sterben hilft, wenn sie das wollen und die Voraussetzung zum Beispiel durch besonders schlimme, manchmal entstellende Erkrankungen, die das Leben in keinster Weise mehr lebenswert machen, wenn das diesen Menschen hilft und das ihr Wille ist, das sehe ich so.
Sind Sie ein religiöser Mensch?
Ja, das ist immer die Frage, was man unter religiös versteht. Wenn Sie unter religiös das verstehen, was eigentlich so die Kernpunkte aller Religionen betrifft und von und sicherlich seit Menschengedenken nachweisbar ist, dass es eben eine übergeordnete, von uns nicht erkennbare, nicht beschreibbare, aber überlegende Einheit, sage ich mal, gibt, die wir jetzt mal ganz allgemein Gott nennen. Und wenn es darüber hinaus eben den Glauben unterstützt, dass es eine von der Materie getrennte zweite Seite der Medaille gibt, die wir geistige Welt nennen, die also Informationswelt von mir aus nüchterner betrachtet genannt werden kann. Und wenn es als dritten Kernpunkt dann darum geht zu sagen, der Tod wird überlebt, wenn man sich darauf bezieht, bin ich ein absolut religiöser Mensch. Ja, wenn es darum geht zu sagen, ich bin irgendwo kirchlich institutionalisiert glaubend, dann fange ich an zu zerpflücken, weil in auch den kirchlichen Institutionen sehr viel Halbwahrheiten heute rumgeschleppt wird und sehr viel Ballast, der sicherlich mit diesen Kernpunkten nichts mehr gemein hat.
WDR 2.
Feiert euer Leben. Diesen Satz wünschte sich ein junger Mann, den der Arzt Walter van Laak auf dem Sterbebett begleitet hat. Was für ein junger Mann war das?
Naja, der Mann war immerhin 31 Jahre alt und er war mal eine Zeit lang Patient bei mir gewesen. Und es kam dann, dass ich eines Tages über eine andere Patientin, die mich aufsuchte, hörte, dass dieser junge Mann von den Ärzten aufgrund einer schweren, bösartigen Erkrankung aufgegeben war und dass er inzwischen zu Hause war und dort eben auf seinen Tod warten sollte. Und dann bin ich noch an demselben Tag hin zu dieser Familie und habe die Familie gefragt, ob sie was dagegen hätten und den jungen Mann natürlich auch, ob sie was dagegen hätten, wenn ich das ein oder andere Mal käme und mich mit ihm unterhalten dürfte über die diversen Dinge. Ich sag mal über Gott und die Welt. Und das war 1996, dem Todesjahr auch meines Vaters, ein wenig später. Und das habe ich getan. Und ich habe ihn sozusagen die letzten 6 Wochen seines Lebens begleitet. Und das war für mich, ich sag's mal so im Nachhinein, so eine Art Reifeprüfung. Denn ich habe genau das geschafft, was ich heute versuche, auch in Vorträgen, Seminaren oder sowas immer wieder rüberzubringen und auch in Gesprächen, persönlichen Gesprächen mit vielen Menschen. Ich habe diesen vom Agnostiker und von einem, der nicht an ein Überleben seines eigenen Todes glaubte, dazu gebracht, dass er am Ende von diesem Überleben seines Todes überzeugt war. Und das spätestens habe ich dann mitgekriegt, als bei den feierlichen Exequien, die nach seinem Versterben stattgefunden hatten, ich alleine im Seitenschiff der Kirche hier in Aachen saß und der Pastor mit den Angehörigen sprach und in seiner Predigt dann auf einmal sagte, und dieser junge Mann, den Namen nenne ich jetzt nicht, hatte keine Angst mehr vor dem Tod, als er starb. Und in dem Moment drehte er sich zu mir um und schaute mich an. Das war also offensichtlich so auch dann rübergekommen. Und für mich war das ein sehr schöner Erfolg eigentlich.
Was soll bei Ihnen auf dem Grabstein stehen?
Ich hätte nichts dagegen, wenn dasselbe steht, aber darüber habe ich mir noch gar nicht mal große Gedanken gemacht. Ganz einfach deswegen, weil mir das sogar letztlich egal wäre. Ich bin dann längst aufgebrochen in eine andere Realität und mich interessieren dann bestimmt andere Dinge als das, was auf dem Grabstein steht.
Walter van Laak, das war hochinteressant, mit Ihnen über diese andere Realität zu sprechen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich freue mich, dass man die Sonntagsfragen ja als Podcast nachhören kann. Das werde ich diesmal tun. Gisela Steinauer wünscht Ihnen und allen anderen noch einen schönen Sonntag.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.